aus einem Holz. Warte. Ich versteh's gleich.
Das haben wir jetzt genug über Döner. Auf jeden Fall, wenn du Bock hast, stell dich einfach mal vor, so für die Leute, die dich noch gar nicht kennen und so. Vielleicht der Grund, warum du in erster Linie hier bist.
Also ich bin Daniel, 24 Jahre alt. Ich mache jetzt seit 3,5 Jahren aktiv Social Media. Und es dreht sich viel um, klar, Sport zum einen, aber halt auch sehr viel um mentale Gesundheit, weil mich das selber auch stark betrifft. Ich bin seit einigen Jahren mit Depressionen diagnostiziert, habe dazu noch eine Angststörung und ja, versuche das Ganze ein bisschen zu normalisieren und den Leuten auch zu zeigen, dass sie damit nicht alleine sind.
Ja.
Erstmal eine gute Message, wirklich.
Auf jeden Fall. Danke nochmal, dass du hier bist.
Sehr gerne.
Als du die Frage gestellt hast, hatte ich jetzt die Sorge, dass vielleicht deine schon zu viel verraten würde, weil wir natürlich hierbei aus einem Holz sind. Und aus einem Holz soll ja eben gerade zeigen, dass auch wir vielleicht zwei Holzköpfe immer noch empathisch genug sind, manche Dinge zu durchleuchten. Und da hoffen wir halt einfach, die Dinge gleich systematisch mal durchzugehen, mit der Hoffnung, dass du dich dann insgesamt auch verstanden fühlst und eben, dass wir halt für Dritte oder für alle Zuhörer da einen Mehrwert bieten können. Da würde ich so direkt mal die erste Frage meinerseits stellen. Ich habe mir vorgenommen, heute von hinten anzufangen. Ich glaube, das ist halt sehr untypisch, weil ich kann mir vorstellen, dass du oft eingeladen wirst, war schon auf diversen Plattformen vertreten, dass man dann immer halt so einen kalten Einstieg hat mit Vortragen oder Vorstellen und dann geht man gewisse Beispiele durch und am Ende musstest du dann vielleicht Tipps an all diejenigen aussprechen, die vielleicht Ähnliches durchmachen. Ich würde mal gerne von hinten heute aufräumen. Deswegen gestaltet sich meine Frage so: Was für Tipps hast du an Menschen, denen es nicht schlecht geht? Wie können Menschen, denen es nicht schlecht geht, beispielsweise den Umgang zu Menschen finden, die vielleicht eine psychische Last auf der Schulter tragen? Weil ich habe um dir ein konkretes Beispiel zu machen, vielleicht um es ein bisschen einfacher zu gestalten, ich habe dein Video gesehen, wo du da auf der Bank sitzt, natürlich alles inszeniert und du wünschst dir einen Menschen, der an deiner Seite ist und dir vielleicht Wärme schenkt, aber nicht direkt jemand, der unbedingt jetzt mit dir quatscht oder dich voll labert. Wie kann ein Mensch quasi das durchschauen?
Ich glaube, das Einfachste ist, wenn man merkt, okay, ein Kumpel oder so, dem geht's nicht so gut, aber er zeigt das nicht so aktiv, dann passiert das immer, wenn man da dann nachstochert, dass die Person eher defensiv wird und sich eher noch mehr versteckt. Ich glaube, da hilft es einfach, da zu sein. Das ist auch das, was mir hilft, wenn eine Person einfach da ist und gar nicht aktiv irgendwas macht, sondern mir einfach das Gefühl gibt, ich bin ihr der Person wichtig und ich bin nicht alleine damit. So, dass halt irgendjemand einfach da ist.
Ja, ich glaube, schwierig wird es ja ab dem Moment, weil man steht es ja manchmal selber im Weg und schafft es da nicht, diesen Schritt zu machen dem eigenen Kumpel gegenüber. Und der eigene Kumpel hat wiederum sowas nicht erlebt oder durchlebt und ihm fällt es dann auch schwer, so diesen Schritt halt zu machen oder das überhaupt zu sehen. Deswegen habe ich mir halt vorgestellt, dass es halt schwierig ist für per se halt das bei allen so vorauszusetzen, dass man halt direkt das erkennen muss und direkt da zur Seite stehen muss, klar, am Ende des Tages schon, aber fällt wahrscheinlich vielen schwer, weil viele schauen ja an dem Tag so, was die so selber durcherlebt haben und haben diese psychische Last halt nicht, deswegen war diese Frage halt für mich wichtig. Daneben gibt's auch, die thematisierst du auch gerne, die Art von Mensch, die Kalendersprüche immer droppen, wenn du beispielsweise eben sagst, dass es dir schlecht geht, dass sie dann immer sagen, ja, schlaf doch mal eine Nacht drüber. Ich glaube, die müssen wir hier
danke,
nicht nochmal.
Danke, Bruder, also direkt ja, beste Tipp.
Genau, beispielsweise.
Die Impressionen sind auf einmal weg.
Ja, genau, nur weil der gesagt hat.
Ich glaube, die brauchen wir jetzt hier nicht nochmal zu thematisieren.
Ja, das sind übrigens die gleichen, die sagen, wenn du einen Kasten Wasser getragen hast, so heute kannst du den Sport sparen. Ja. Eins zu eins dieselben.
Gibt es sowas auch, oder was?
Ja, du glaubst gar nicht.
Ganz oft.
Ja, vor allem so Altgesellen, wenn du irgendwo gearbeitet hast, ja, das müssen wir schon wissen, ne? Ja. Da hast du einmal irgendwie, keine Ahnung, eine Sache getragen, die ein bisschen schwerer war, konntest du auf einmal für die ganze Woche den Sport sparen.
Ja, also, dann gab es wahrscheinlich auch Momente, wo du es vielleicht dann irgendwann doch geschafft hast, dass du auf deine Freunde zugehst und sagst, ey, so, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr. Ich verlange gar nicht viel von dir. Du sollst mich jetzt nicht therapieren oder so, aber sei einfach für mich da. Oder ist das dann immer direkt auseinandergelebt, wenn es nicht funktioniert hat? Also wie waren da deine Erfahrungen da mit deinen Freunden?
Also ich habe schon mal sehr lange sehr wenig Freunde in meinem Leben gehabt. Ich habe ja auch sehr viel mit Mobbing zu tun gehabt und dementsprechend ist dann für mich auch schwierig, mich sehr stark auf Freunde einzulassen. Ich habe auch schon die negative Erfahrung gemacht, dass während meiner Social-Media-Laufbahn ich in Anführungszeichen Freunde hatte und ich denen dann auch offen kommuniziert habe, dass es mir gerade schlechter geht und so weiter, die sich dann sehr distanziert haben von mir. Und es in der Situation ist das dann natürlich blöd, aber im Nachhinein gucke ich da jetzt drauf und weiß jetzt, das waren halt einfach nicht die richtigen Freunde. Ja. Heißt, das ist ein guter Mechanismus zum Aussortieren, wenn es einem halt sonst schwerfallen würde, sich von den falschen Leuten zu distanzieren, so passiert es dann automatisch.
Ja.
Aber sonst jetzt bei den richtig guten Freunden, die ich habe, da kann ich ganz einfach sagen, mir geht's gerade nicht so gut, hast du Zeit oder
okay.
Ja, dann wird sich auch Zeit genommen, so.
Aber du hattest auch so Situationen, wo du dir schon mal gedacht hast, okay, sprich mich jetzt mal so aktiv drauf an, wie es mir geht, oder sagst du eher, sei einfach da, weißt du, was ich meine, so, dass die Leute auf dich zugehen sollen und fragen, ey, ist alles gut bei dir? Oder möchtest du eher, dass die einfach nur da sind?
Mir hilft es am meisten einfach zu wissen, dass jemand da ist. Mhm. Und wenn es halt wirklich ganz, ganz schlimm werden würde, dass ich dann wen da hätte, dem ich drüber reden kann und der mich so ein bisschen auffängt.
Du hast eben kurz deine Depression angesprochen. War dieses, was du auch eben angesprochen hast, dieses Mobbing dann der Auslöser dafür?
Einer wahrscheinlich.
Die Grundlage auf jeden Fall. Also bei mir ging das mit dem Mobbing schon in der ersten Klasse los und hat sich dann mal mehr, mal weniger bis zur Hälfte der 9. Klasse durchgezogen, bis ich dann die Schule gewechselt habe und ab dem Punkt war es weg, das Mobbing. Okay. Und da war dann halt schon der Schaden da, sage ich mal. Und das hat so den Grundstein dafür auf jeden Fall gelegt.
Kannst du da heute offen drüber reden, was beispielsweise bei dir so der Schlüsselpunkt, in dem Fall der negative Schlüsselpunkt war, was deine Mobbing-Erfahrung betrifft? Weil ich denke, der ein oder andere wurde vielleicht auch gemobbt. Am Ende geht es ja auch viel darum, so was man aus dem macht, was man gehört bekommt. Kannst du da einmal so deine erste Schulzeit ein bisschen Revue passieren lassen oder uns vielleicht Beispiele geben, wie es da für dich war? Ich will jetzt nicht sagen, dass vielleicht vieles, was du dir anhören musstest, banal waren, aber du hast ja da eine Essenz gegeben der ganzen Sache, dass dann daraus halt eben die Depression im Nachgang entstanden ist. So, was waren das für Durchläufe? So, was haben die da gemacht und was war der Schlüsselpunkt dafür, dass am Ende des Tages dann so deep wurde für dich selbst persönlich?
Also mir sind nie extrem schlimme Sachen passiert, sage ich mal. In der Grundschule war es halt ein bisschen, dass ich rumgeschubst werde und so Sachen. Ich glaube, bei mir war das einfach die Länge, so dass es von der 1. bis zur 9. Klasse sich immer gezogen hat und ich halt immer so der Außenseiter die ganze Zeit war, immer der war, wenn mir irgendwas passiert, lacht die ganze Klasse oder wenn ich ein Referat halten musste, wurde ich ausgelacht und es waren halt nie so extrem große Sachen, aber es war halt immer, dass die ganze Klasse zusammen gegen mich war und ich halt immer die unterste Person war, sage ich mal. Aber es gab nie so, dass ich wirklich verprügelt wurde oder ich stark beleidigt wurde. Es wurde sich halt immer so ein bisschen über die ganzen Jahre lustig über mich gemacht.
Ich glaube, schlimm wird es ja auch nicht unbedingt erst ab dann, wenn man geschlagen wurde, sondern einfach ab dem Punkt, wo es persönlich was mit dir macht.
Ja.
Und so wie du es erklärst oder erzählst, habe ich halt den Gedanken, dass du es aus Gründen zugelassen hast und dann halt dieses Bild sich entworfen hat, dass man das eben mit dir machen kann. Da höre ich raus, dass du anscheinend schon damals schon Probleme hattest, das vielleicht kundzutun oder auch anzusprechen, externe Hilfe, Eltern, wie auch immer, einzuschalten, sodass dann halt daraus so eine Bewegung in der Klasse wurde, dass das zur Selbstverständlichkeit wurde. Bis es dann eben dann irgendwann doch dir gereicht hat und du dann einen Schulwechsel angestrebt hast oder waren da wieder andere externe Faktoren auch
mit? Also das, ich habe das wirklich einfach alles in mich reingefressen und habe das so, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, ich habe es mit mir machen lassen, weil ich halt auch davor schon einfach der stille, schüchterne Junge war und einfach nicht die Resilienz hatte, um das so gut damit umzugehen. Und dann war es halt in der 9. Klasse soweit, dass ich ja sehr oft krank gemacht habe und einfach nicht mehr in die Schule gehen wollte. Und dann habe ich es bei meinen Eltern richtig angesprochen. Und dann hat sich mein Vater sehr gut drum gekümmert, dass die Schule gewechselt wird. Und er hat halt auch die Schulleitung von der alten Schule ziemlich zur Sau gemacht, weil sich da halt, das wurde halt auch einfach alles ignoriert, was mit mir gemacht wurde zu der Zeit. Weil als Lehrer kriegt man sowas, glaube ich, schon ein bisschen mit. Aber es, ja, war denen auch irgendwie egal. Auch die Reaktion vom Schulleiter, dass ich die Schule wechseln würde, war, das wurde alles nicht so richtig ernst genommen. Und in der anderen Schule sah es dann ganz anders aus. Der Schulleiter da hat sich gekümmert um alles und da waren dann die Leute, die mich gemobbt haben, weg und auf einmal war die Schule eine gute Zeit.
Ja, okay. Hattest du denn in der Klasse, wo du vorher warst, auch gar keine Freunde? Also waren da quasi alle gegen dich oder nur so?
Es waren nie richtige Freunde so. Mhm. Da, es waren halt andere Leute, die auch nicht so cool waren wie der Rest, ja, mit denen man sich dann besser verstanden hat, weil die einen eben nicht irgendwie was gegenübergeworfen haben. Aber die Coolen aus der Klasse und die, die halt hinterhergelaufen sind, war halt dann schon der Großteil.
Okay, also würdest du sagen, so ein Schulwechsel wäre dann auf jeden Fall so das Erste, was man machen sollte, wenn man in so einer ähnlichen Situation steckt?
Man kann halt wenig machen. Ich habe dann in der Therapie gelernt, das Beste, was man bei Mobbing machen kann, ist drüber stehen. So, es ist halt als Kind schwierig, aber wenn man Mobbing nicht an sich ranlässt und ja, dann macht's halt auch nichts mit einem. Aber das zu schaffen, war für mich unmöglich. Und dann war halt für mich der Schulwechsel das Beste, weil ich halt nicht das Problem war, sondern die Mitschüler.
Mhm. Ja, das kriegst du als Kind auch nicht hin. Also das kriegen die meisten ja wahrscheinlich heute nicht mal hin, wenn du, wie willst du da einfach so drüber stehen? Weil im Endeffekt macht das immer was mit einem, ne?
Ja. Und ich glaube, das Kind selbst, auch Daniel, so als Kind wird sich auch diese Rolle dann irgendwann angenommen haben und dachte, okay, dann bin ich halt eben der Außenseiter in dieser Klasse. Da besitzt man, glaube ich, noch nicht die Stärke, dagegen anzukämpfen. Kannst jetzt nicht im Alter von 8, 9, 10, 11, wann auch immer das war, dann eine Revolution starten. Ist halt schon sehr schwierig. Und wir versuchen halt jetzt aus deiner Geschichte einen Mehrwert für alle zu bieten, weil es gibt hier Zuhörer, die vielleicht auch zur Schule gehen, oder auch Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht Kinder haben, die ebenfalls zur Schule gehen. Und da muss man halt gucken, dass man da immer mit dem Kind spricht, weil aus dem Kind etwas manchmal auszusaugen, das kenne ich selber aus meiner Zeit. Du traust dich zum einen nicht, und auf der anderen Seite willst du niemandem Last sein und nimmst dir eine Rolle an. Und wie gesagt, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, so, was war der Schlüsselpunkt bei Mobbing? Das wird jetzt nicht eine Beleidigung gewesen sein oder nicht eine, eine Aktion, an die du dich erinnerst, sondern einfach nur, was es innerlich bei dir halt angerichtet hat oder auch kaputt gemacht hat. Ja.
Tom, als Kind hast du auch nicht das nötige Selbstbewusstsein, damit zu sagen, okay, das ist mir voll egal, was dir da sagt, ne? Weil wenn das noch, wie du sagst, hier die Coolen aus der Klasse sind, da kommt das dann, scheppert das nochmal doppelt, ne?
Ja, und ich war halt einfach auch vor der Schule schon einfach schüchtern.
Ja. War das denn auch so der Punkt, dass dadurch deine Sozialphobie dann so losging? Ja. Gabst du auch so ein konkretes Beispiel dann nochmal?
Nee, das ist einfach dieses dauerhafte
auf dich drauf.
So genau, also, und auch so bei Referaten, dass immer gelacht wurde und das nimmt einem halt jegliches Selbstbewusstsein weg.
Ja, vor allem in der Schule. Du hast ja auch, das sind ja auch deine einzigen sozialen Kontakte dann wahrscheinlich gewesen.
Ja.
Und hast dann nur negative Erfahrungen, ne?
Genau.
Ja. Das stelle ich mir auch sehr, sehr hart vor, vor allem in diesem Alter.
Du kannst einfach sehen oder können wir einfach mal festhalten, wie früh das schon mit der Psyche so beginnt bei einem Menschen. Es passieren halt mal, es können Dinge passieren, traurig sowie schöne Dinge, die was mit der Psyche machen. Und ich glaube, die Erwachsenen, weil ich will jetzt nicht jedem Lehrer per se was Schlechtes da reden, wird sich das da gar nicht so schlimm vorgestellt haben, wie es dir wirklich da in diesem Moment ging. Dadurch ist dann wahrscheinlich dann langfristig diese soziale Phobie entstanden. Anders war es dann aber, glaube ich, für dich als Situation da im Creator-Haus, oder? Vielleicht kannst du da erzählen, wie es da für dich war, Jahre, Jahre später, als du ja schon einiges durchgemacht hast und vielleicht schon ein bisschen Selbstreflexion für dich selber betrieben hast. Was genau hast du im Creator-Haus gemacht? Vielleicht kannst du das grob schildern, damit es alle einmal verstehen und dann nochmal die Brücke da einschlagen, wie das da mit deiner sozialen Unsicherheit dazu.
Was genau meinst du gerade?
Im Creator-Haus warst du ja dann auch. Das war ja, glaube ich, eine Aktion von ESN, oder?
Ich weiß gerade nicht, um was genau es geht.
Wegen deiner sozialen Phobie.
Mhm.
die hast du ja schon sehr früh für dich entwickelt.
Mhm.
Und die hast du ja dann irgendwann für dich zur Kenntnis genommen, hast dann geguckt, wie du damit halt arbeitest. Und jetzt vor 1-2 Jahren warst du ja auch im Creator House, wo ihr in Zypern oder irgendwo im Urlaub wart quasi. Und da sind ja auch unzählige Menschen.
Mhm.
Ja. Da wollte ich einmal die fragen, wie es nach Jahren quasi für dich war, mit so einer Situation umzugehen. Also ist die Situation für dich gleich geblieben oder hast du da, weil wann war das, die Geschichte mit Zypern, vor 1-2 Jahren?
Das erste Mal war 2022.
2022, da liegt ja viel Zeit bis hin zu seiner Schulphase. Gab es da dann einen großen Unterschied oder sind diese Ängste da quasi immer noch da in dir?
Also da habe ich ja schon ein paar Monate Social Media gemacht,
mhm,
und eben halt aus dem Grund, um gegen die soziale Phobie anzukommen, um das zu verbessern. Und dadurch habe ich halt dann schon gemerkt, okay, es geht zum einen vielen so, dass sie so Ängste haben. Und ich habe auch vor allem in den ersten Monaten extrem, extrem viel Zuspruch dafür bekommen,
ja,
was mich dann wirklich sehr gestärkt hat. Und dann in diesem Creator House habe ich dann auch gemerkt, okay, die Menschen da, die wollen mir nichts Böses.
Mhm.
Die sind alle auch cool, die kennen ja meine Geschichte auch. Und dadurch war das da, ja, sehr entspannt. So klar, ich war aufgeregt erstmal, weil ich wusste ja auch nicht, was die Leute so von mir halten und so weiter.
Ja.
Weil ich da mit fremden Menschen eine Woche einfach in einem Haus war.
Mhm.
Aber
das ist aber normal, dass man da aufgeregt ist.
Ja, aber das war eigentlich dann schon recht entspannt.
Okay.
Wie ist das jetzt so, in Situationen wie heute zum Beispiel? Wir kannten uns jetzt durchs Schreiben und so, ihn kannst du noch gar nicht. Hast du da auch noch Probleme mit? Oder ist das so, mittlerweile fällt dir das relativ leicht?
Sowas wie hier fällt mir jetzt wirklich sehr, sehr leicht. Also da war keine Aufregung mehr da. Ich habe mich eher darauf gefreut, weil
ich glaube, ich war aufgeregter als er.
Kann sein, ja.
Weil es ist ja auch immer eine Möglichkeit, so die gute Message zu verbreiten.
Genau, und ja,
nochmal andere Leute damit zu erreichen. Deswegen habe ich mich da eher drauf gefreut. Aber das war halt auch jetzt 3,5 Jahre Social-Media-Arbeit, dass ich mich bei sowas endlich mal wohlfühle.
Ich wollte gerade sagen, das wäre dir wahrscheinlich früher auch nicht so leicht gefallen.
Absolut,
ne?
Nicht.
Ja. Aber keine Ahnung, selbst dass das einem trotzdem noch ein bisschen schwerfällt, ist teilweise auch normal, ne? Ich finde das schon stark, dass du nach dieser ganzen Vergangenheit das trotzdem dann so gut kannst, dann.
War viel Arbeit.
Ja, ne?
Deshalb war es mir halt wichtig, diesen Vergleich zu ziehen zwischen der Schulzeit, weil es war wahrscheinlich dann auch, wenn du sagst Referat im Lehrjahr und so weiter und so fort, ging das ja schon dann noch ein Stückchen weit. Und dann halt zu dieser Phase, wo du halt dann auch irgendwann als Content Creator aufgetreten bist, eben im Creator House, wollte ich da einfach Vergleiche ziehen, weil ich mir vorstellen kann, dass gewisse Situationen immer noch herrschen, du aber so weit halt trainiert hast, sage ich mal in Anführungsstrichen, um mit der Situation umzugehen. Und im Erwachsenenalter ist auch kein Mist, kann man eher Erkenntnisse und Entschlüsse ziehen als im Kindesalter. Wirst du dir da nicht gedacht haben, aber die meinen das gar nicht so böse in der Klasse. Das hat man schon alles sehr persönlich genommen. Ne?
Ja, die meinten es ja wahrscheinlich auch böse.
Ja, so, Kinder sind halt nun mal so ehrlich.
Kinder können sehr, sehr hart sein, ja.
Und neben deiner, also neben der Mobbing-Erfahrung und der sozialen Unsicherheit kam dann auch noch die emotionale Abhängigkeit. Hast du da für uns, ohne das jetzt, ohne zu viel verraten zu müssen, Beispiele für uns oder einen konkreten Beispiel, damit wir einfach verstehen, was genau damit gemeint ist? Weil als ich mir die Videos dazu angeschaut habe und versucht habe, deine Erklärung zu verstehen, dachte ich mir, okay, auf der einen Seite ist er emotional abhängig, beispielsweise von den Personen, die er mag oder mochte. Was ist mit der anderen Seite? Auf der anderen Seite gibt es Menschen, zu denen er beispielsweise neutral ist, müssen ja auch nicht immer alle böse sein, und da ist halt diese soziale Unsicherheit. Da habe ich mich halt gefragt, lebt Daniel ein Leben in zwei Extremen? Also, oder bezieht sich die emotionale Abhängigkeit einfach nur auf deine letzte Partnerin beispielsweise?
Mhm.
Einfach nur, um das zu verstehen.
Das ist bei mir in 2 von den 3 Beziehungen, die ich in meinem Leben hatte, so gewesen. Einmal die erste, weil die kam nicht so lange nach dem Schulwechsel. Und ich hatte zu der Zeit halt quasi keine richtig, richtig guten Freunde. Und habe mich dann halt, dann kam die Freundin in mein Leben und dann habe ich mich da halt sehr dran geklammert. Und dann war diese Person halt so quasi mein gesamtes Leben, sage ich mal.
Ja.
Und ähnlich war es dann in der letzten Beziehung. Da habe ich dann auch quasi mein Leben danach gerichtet, weil ich mich halt so an der Person festgeklammert habe und auch zu der Zeit noch nicht so extrem gute Freunde gehabt habe, wie ich sie jetzt habe. Und dadurch halt nicht wusste, dass es auch ohne Freundin so ein richtig gutes Leben geben kann und tolle Verbindungen mit Menschen, die halt nur eine Freundschaft sind.
Kann man dann festhalten, dass die emotionale Abhängigkeit eigentlich aus der sozialen Unsicherheit dann erfolgt ist, quasi?
Schon, ja. Das ist auch irgendwie durch dieses Mobbing entstanden, weil halt viele Menschen mir was Schlechtes wollen oder halt eben auch nicht so, ja, da sind, wie halt eben die Freundin dann da ist.
Dann bist du so jemandem begegnet, der endlich mal was, nicht was Schlechtes von dir wollte.
Genau.
Hattest du denn da auch so richtig krasse Verlustängste dann?
Extrem,
also
ja.
Also so ganz schlimm dann?
Ja.
Okay. Also auch jeden Tag drüber nachgedacht, so ja, was ist, wenn ich jetzt die verliere und so weiter und so fort?
Damals auf jeden Fall und in der letzten Beziehung auch noch, aber da dann nicht mehr ganz so extrem, aber es war schon, Verlustängste waren auf jeden Fall präsent.
Okay, verstehe.
All das hat ja dann natürlich dazu geführt, also all das ist jetzt einfacher gesagt nach 20 Jahren, als ich lebt. Wir haben jetzt so Mobbing, wir haben soziale Phobie, wir haben die emotionale Abhängigkeit. Insgesamt ist daraus dann diese Depression gewachsen. Wir kommen gleich zu dem Punkt bestimmt, wo es dann am schlimmsten wurde, aber die Menschen sehen ja meistens immer nur das Endergebnis, beispielsweise wissen aber oder können gar nicht verstehen, was du durchgemacht hast. Ich habe mir deine Videos angeschaut und mir ist dann diese Botschaft klar geworden, ey Leute, es gibt nicht nur diese laute Depression, sondern eben auch die Stille. Wie lange hast du still gelitten? Wie lange hast du Leuten etwas verschwiegen? Wie lange hast du dir gedacht, ich will Mama, Papa keine Last machen? Also.
Das ist sehr schwer zu sagen, weil ich habe es schon ein bisschen in der Zeit nach dem Schulwechsel gemerkt, dass ich sehr negativ eingestellt bin. Ich hatte damals auch mal eine gute Freundin, wo die Freundschaft dann irgendwann so ein bisschen kaputt gegangen ist, weil ich einfach immer sehr negativ allem gegenüber eingestellt war. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, merke ich, okay, da ging das dann schon los. Dann kam irgendwann die erste Beziehung. In der Zeit habe ich wenig davon gemerkt. Und danach habe ich dann, also da ging auf jeden Fall die Depression aktiv los. Da habe ich es dann wirklich gemerkt. Aber da habe ich dann auch noch nicht drüber geredet.
Haben es denn andere gemerkt zu dem Zeitpunkt?
Nein, das war auch leider genau in dieser Corona-Pandemie-Zeit, wo man nur zu Hause war. Und da habe ich das alles erstmal mit mir selbst ausgemacht.
Heißt, du hast dann auch aktiv deinen Eltern oder deiner Familie insgesamt verschwiegen?
Ja.
Ja, okay.
Vor allem während der Corona-Zeit, wo du sowieso keine sozialen Kontakte hast und dann sitzt du nur zu Hause. Das haben uns ja sowieso schon alle bescheuert gemacht, ja, ne? Vor allem in unserem Alter, ne? Das war ja bei dir dann auch genauso Richtung, ja, Schulzeit, ne? Wann bist du eigentlich?
Das war in der Ausbildung, wo Corona losging.
Was bist du für ein Jahrgang?
2001.
Ach krass, ja, ich auch.
Ja, die Frage war halt für mich wichtig, weil ich eine ähnliche Zeit durchgemacht habe, ob es jetzt eine Depression war, keine Ahnung, aber ich kenne einfach die Art und Weise, dass man gewisse Sachen einfach nicht wegsteckt, aber anderen oder vor allem der Familie beispielsweise oder Liebsten verheimlichen möchte, weil man denen da halt keine Last machen möchte. Das hat jetzt nichts mit einer Depression bei mir zu tun, aber es war noch in diesem Jahr, da musste ich irgendwann am Auge operiert werden, es ging nicht anders. Und am nächsten Tag beispielsweise hat meine Schwester mich angerufen, um mir zu sagen, dass mein Vater im Krankenhaus liegt, aufgrund von Herzbeschwerden. Und der hatte halt schon ein, zwei Mal einen Herzinfarkt. Ja, und ich einen Tag nach der OP mit Wunde und blauem Auge und alles angeschwollen und alles dick, dachte mir auch, wie mache ich das jetzt? Weil ich habe halt irgendwas in mir, was mir sagt, ich kann oder darf meinen Eltern da keine Last machen.
Ja.
Und deshalb wollte ich halt unbedingt wissen oder halt bei dir raushören, so wie lange du da still gelitten hast. Und mein Fazit bei dem Vorfall war halt, dass ich mir dann gedacht habe, es war halt ausnahmsweise mal kein regnerischer Tag. Ich habe mir eine Sonnenbrille angezogen und bin dann so dahin gegangen. Ne? Und das war dann natürlich auch diese Doppelbelastung, worüber wir vorhin nochmal vor dem Podcast schon gesprochen haben. Schwer für mich da von meinem Vater stark zu stehen, obwohl es mir selber vielleicht beschissen geht. So, ich habe niemand von der Augen-OP erzählt. Währenddessen liegt da dein Vater und vielleicht kann von rechts noch deine Mutter da schielen und dann dein Auge sehen. Das sind unfassbar schwere Momente. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass du da auch ähnlich schwere Phasen durchgemacht hast. Was war da der Moment, wo der Peak bei dir erreicht war und du dir da gedacht hast, ich brauche Hilfe?
Das Ganze hat sich hat angefangen mit der Trennung von meiner ersten Freundin, von der ich extrem emotional abhängig war. Und da ging noch eine ewige On-Off-Phase, die mich auch sehr belastet hat. Aber da habe ich das alles noch weiter in mich reingefressen. Und dann ging das über Monate. Irgendwann war die On-Off-Phase auch zu Ende. Und dann ging es eigentlich erst besser, weil es so vorbei war. Aber mit der Zeit wurde es dann immer schlechter. Mir ging es immer schlechter und irgendwann kamen dann schwierige, sehr schwierige Gedanken. Und dann habe ich mich zusammengerauft und habe das meinen Eltern erzählt. Und dann sind wir auch, beziehungsweise haben die mich auch direkt zum Hausarzt geschickt, der mich dann direkt zum Psychiater rüber überwiesen hat. Und dann war ich auch erstmal eine kurze Zeit in einer Klinik.
Das war auch 2020 die Zeit?
Das müsste 2021 müsste das gewesen sein, ja.
Okay.
Heißt, während deiner Depressionszeit oder Depression hattest du da auch aktiv Todesängste?
Ja.
Was waren das denn für Gedanken, die du da hattest? Du hast gerade eben gesagt, schwierige Gedanken.
Ich wollte mein Leben beenden.
Ja. Hast du dir das auch schon so überlegt, wie und in welcher Form?
Da noch nicht, das kam dann erst letztes Jahr.
Okay. Ja, war krass, dass du schon diese Gedanken schon mal hattest. Vor allem zu dieser Phase. Aber gut, dass du halt dann zum Hausarzt mit deinen Eltern gefahren bist, ne? Wer weiß, was sonst passiert wäre, ne?
Das ist halt auf mega schwierig, ne? Also die zu so einer Situation umzugehen, weil ich habe halt mir, wie vorhin schon gesagt, alle Videos angeschaut und mir ist aufgefallen, dass du halt 2023, zumindest das bei YouTube so aufgelistet, eben diese Botschaften oder diese Videos gemacht hast, wo du diese Botschaften eben vermittelst, so auf gar keinen Fall tun und so weiter und so fort. Und da hatte ich dann halt direkt den Gedanken, okay, ist das jetzt Prävention oder halt eigene Erfahrung? Und jetzt gibst du quasi zu, dass das was mit deinem Leben quasi zu tun hatte, dass du in dem Fall anscheinend konkret eingefährdet warst.
Ja.
Das ist ja auch nicht leicht, das auch mit seinen Eltern dann zu besprechen, ne? Ist ja in erster Linie auch so, dir geht sowieso schon extrem scheiße und dann musst du noch deine Eltern konfrontieren und du weißt auch noch, ja okay, meine Eltern werden jetzt auch wahrscheinlich damit ihre Psyche erstmal belastet haben, ne?
Das war auch das Schwierige erstmal dabei, den Eltern auch so, was die ja auch sehr stark belasten wird, mitzugeben.
Haben die das eigentlich schon so ein bisschen gemerkt oder irgendwie so sich was gedacht? Oder
hatten die sich schon so ein bisschen was gedacht.
Egal, was sie sich gedacht haben, die werden ja nicht auf sowas kommen.
Richtig.
Ja, genau. Aber so, ich meine, so, stell mal vor, sie hätten sich noch gar nichts auch gedacht, ne? Und dann kommst du da hin und hast auf einmal diesen Schockmoment, okay. Weil es gibt ja auch so Eltern, die kriegen sowas gar nicht mit, ne?
Ja, bei dir werden die ja wahrscheinlich schon ein, zwei Mal in dem Jahr gefragt haben, ob alles gut ist. Und dann wirst du das wahrscheinlich einmal weggesteckt haben und gesagt, einen schlechten Tag gehabt oder so verharmlost halt in dem Fall. Aber wirst nie offenkundig gesagt haben, die Gedanken habe ich gerade oder so schlecht geht es mir.
Ja. Wie war das denn so ein ganz normaler Tag jetzt bei dir? Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, mir geht's heute richtig schlecht, wie war das so? Du bist dann in dein Zimmer gegangen und hast dann was gemacht? Einfach nur geweint oder hingelegt oder?
Ich habe viel gezockt, um mich abzulenken. Mhm. Das war immer das, was mich so ein bisschen hochgehalten hat. Genauso bin ich trainieren gegangen. Mhm. Ich konnte zum Glück auch in der Corona-Zeit trainieren auf dem Dachboden, weil mein Dad da so ein bisschen Geräte hatte. Aber da war es dann halt auch so, dass ich zwischendrin im Training manchmal einfach in Tränen ausgebrochen bin, weil sich halt so viel aufgestaut hat, was dann einfach raus musste, was dann in dem Moment auch gut tut. Weinen ist eine super Sache, um Emotionen abzubauen, aber ja, so in der schwierigsten Zeit war das dann schon regelmäßig im Training.
Im Training.
Dass das mal hochgekommen ist, ja.
Das hast du beispielsweise im Training, jetzt nicht, wo du geweint hast, aber auch dann, wo du merkst, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dass die Emotionen dann vielleicht anders kicken?
Auf jeden Fall. Das weiß jeder, der ins Gym geht. Ja. Wenn es dir mal richtig scheiße geht, hast du das beste Training deines Lebens eigentlich, ne? Dann kommst du da raus, fühlst dich wie ein neuer Mensch. Wirklich, das ist eigentlich teilweise ein echt krasser Vibe so. Aber natürlich in deinem Fall, wenn es dir wirklich so schlecht geht, ist es natürlich wieder kein Vergleich mehr. Ne? Ich habe das nur manchmal, wenn du, keine Ahnung, hast schon mit irgendjemandem gestritten, dann du gehst ins Gym, danach geht es dir tausendmal besser als vorher. Ist immer so.
So, dann haben wir den Punkt, dass du das quasi irgendwann deinen Eltern gesagt hast und dann kam es dann wahrscheinlich über Umweg oder über den Hausarzt dann zu diesem Klinikaufenthalt. Da die konkrete Frage, Medikamente gab es auch.
Ja.
Was haben die Medikamente lösen können, was Menschen vielleicht nicht geschafft haben?
Also ich habe die 2,5 Jahre genommen. Und vor allem am Anfang war es einfach nicht mehr so düster im Kopf. Ich war allgemein einfach, die Stimmung wurde angehoben, sage ich mal.
Ja.
Ich hatte auch stark so Appetitlosigkeit. Das war auch weg. Und vor allem in der Anfangszeit, wo ich auf die Medikamente eingestellt wurde, hat das extrem geholfen, sage ich mal. Einfach so ein Licht in meinen Tag zu bringen, sage ich mal, dass sich der ganze Tag nicht einfach so dunkel anfühlt.
Mhm. Also bist du in Ordnung im Alltag und dann hast du quasi auch gedanklich wieder aktiv am Leben teilgenommen.
Ja.
2,5 Jahre wirst du ja nicht nur da in der Klinik gewesen sein, sondern die logische Konsequenz für dich nach dem Aufenthalt in der Klinik wird dann wahrscheinlich die Therapie gewesen sein, oder?
Es wäre schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Ich habe das übliche Problem gehabt, rumtelefoniert.
Oh.
Ein Erstgespräch gehabt. Das Erstgespräch war leider sehr unangenehm. Der Therapeut hat mir ein sehr komisches Gefühl gegeben. Und nach diesem Gespräch habe ich aufgegeben, nach Therapie zu suchen. Hm. Natürlich auch dadurch, dass ich mich erstmal quasi gut gefühlt habe durch die Medikamente.
So gut, dass du dann...
Es ging viel besser. Okay.
Aber das habe ich schon voll oft gehört, ne, dass es mit so Therapieplätzen so extrem schwer ist und dann da irgendwen zu finden, der dich auch noch versteht und gut behandelt und so, ne? Also.
Ja, Depressionen haben heißt ja auch nicht dumm sein, ne? Man ist klar, ja trotzdem auf einer Höhe und will sich halt verstanden fühlen. Und wenn man dann das nicht so entgegenbekommt, dann denkt man sich, okay, der will mich hier für dumm verkaufen, der nimmt mich gar nicht wahr oder die Probleme gar nicht ernst, so wie ich sie durchs Leben. Und wenn du dadurch halt keinen Mehrwert hast, dann.
Ja.
Wird es auch nicht funktionieren.
Aber würdest du trotzdem raten, den Leuten dann weiterzusuchen?
100%. Ich war ja jetzt auch dieses Jahr, das ganze Jahr in Therapie und ich war auch Anfang 2023 fast ein ganzes Jahr in psychologischer Beratung dann.
Mhm. Ja.
Das musste ich halt leider selbst zahlen, aber da habe ich halt auch akut bzw. akuter Hilfe gebraucht. Und das war dann die beste Entscheidung.
Ja, weil ich habe schon so viele kennengelernt, die irgendwie gesagt haben, die haben dann nach dem ersten Mal aufgegeben, so wie du das gerade gesagt hast, und suchen dann einfach nicht weiter.
Ja, wenn man eh schon so mit sich selbst am Kämpfen ist und dann auch mit so einer Sache kämpfen muss, dafür hat man einfach nicht die Energie.
Ja, ich kann das auch voll verstehen, nur es ist dann wahrscheinlich halt der falsche Weg, dann zu sagen, okay, das kommt jetzt gar nicht mehr für mich in Frage, nur weil einer davon jetzt schlecht war.
Ja, nur es dauert halt immer so lang, dann halt das nächste Gespräch mit irgendeinem
Therapeut. Und neue Leute kennenlernen, wenn du sowieso schon, wie du sagst, soziale Phobie hast und was weiß ich.
Sich dann immer wieder öffnen zu müssen vor einer fremden Person, das ist alles...
Ja. Überleg mal, jetzt geht es hier noch um so schwerwiegende Sachen. Wie oft durchleben wir das, ob wir oder Freunde, ich glaube, wir können sonst davon freisprechen, wo wir jetzt eine Nummer anrufen müssen, irgendwie, keine Ahnung, beim Amt anrufen müssen oder die Werkstatt anrufen müssen, wen auch immer. Und wir versuchen es nur einmal, geht diese Person nicht einmal dran, sagen wir, oh, ich habe meinen Soll getan, so ich rufe nicht mehr wieder an.
Aber das ist auch, weil ich telefonieren einfach hasse, ne?
Ja. Jetzt stell dir mal das bei so einem Sachverhalt vor, dann geht es ja jetzt viel, viel schwieriger damit. Würdest du sagen, Therapie ist die einzige Lösung oder für dich die beste Lösung gewesen?
Also ich glaube nicht, dass es die einzige Lösung ist, aber vor allem die Therapie über dieses Jahr jetzt war für mich das Allerbeste, weil ich halt vor allem auch gegen diese Abhängigkeitsthematiken sehr, sehr gut arbeiten konnte und auch aus meiner depressiven Episode rausgeholt wurde dadurch. Einfach dadurch, dass ich regelmäßige Termine hatte und alles.
Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich glaube, bei dir ist das ja diese Psychoanalyse, heißt du sprichst ja mehr.
Ja, genau.
Das ist ja eine Art von Kopf freikriegen.
Ja.
Welche Schublade war bei dir am vollsten? Was hast du so für Entschlüsse gezogen nach einem Jahr oder nachdem du gemerkt hast, boah, ich habe jetzt vieles quasi aufräumen können? Wo hast du gemerkt, welche Schublade war da am vollsten?
Ach, waren viele. Hm. Anfang des Jahres war ich also fast am absoluten Tiefpunkt meines Lebens. So vom
Anfang diesen Jahres?
Ja.
Okay.
Weil ich eine Trennung habe ich.
Trennung Ende 24. Dezember, ja.
Ist jetzt knapp ein Jahr her. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin. Und da hatte ich dann auch extrem viel Glück, dass ich sehr schnell ein Erstgespräch bekommen habe und dann auch sehr schnell einen Therapieplatz bekommen habe. Und dann war erstmal die Trennung das größte Thema am Anfang.
Ja.
Nachdem das dann ein bisschen besser wurde, konnte ich dann ganz viel an dieser emotionalen Abhängigkeit arbeiten.
Ihr habt dann scheinbar mit dem angefangen, was am akutsten war, um dich erstmal wieder wach zu rütteln,
in die Bahn zu bringen. Okay. So.
Auch da wird es ja nicht immer leicht gewesen sein, wie wir raushören. Ne? Du hast ja auch ein Video, wo du das quasi wieder nachstellst mit zu Ende einer Sitzung. Bist du glücklich, gehst mit einem Lächeln raus und zu Hause kicken dann die Emotionen.
Ja.
Beim ersten Mal, als sowas passiert ist, kriegt man da Angst oder weißt du dann da wieder mit umzugehen? Weil wenn wir wieder die Brücke dahin schlagen, dass wir jetzt wieder jedem eine Botschaft vermitteln wollen, würde ich da einfach nur ganz gerne raushören, was sollen andere machen, die das Gleiche beispielsweise auch durchmachen, die auch eigentlich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und zu Hause dann merken, okay, jetzt geht's los.
Das Therapie ist so ein richtiges Long-Term-Ding. Also nach den Therapiestunden geht's einem immer ganz unterschiedlich. Manchmal war mein Tag danach richtig, richtig gut. Ich dachte, okay, alles perfekt wieder. Nach der nächsten Stunde bin ich dann mit einem richtig schlechten Gefühl wieder rausgegangen. Man muss da einfach gucken, dass man auf die Langzeit guckt und sich dann auch merkt, dass wenn es einem nach der Therapiestunde mal schwieriger geht, dann hat man Gefühle aufarbeitet. So schwierige Gefühle, die irgendwo in einem drin waren, die wurden halt wieder ein bisschen hochgeholt und verarbeitet. Deswegen ist dann eben auch das, wenn man sich mal schlecht danach fühlt, irgendwo auch was Positives.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich so, du verdrängst das erstmal alles so ein bisschen, dann kommst du dahin, musst über alles sprechen, dann kommt alles wieder hoch.
Genau.
Ne? Und das ist dann auch der Grund, warum du danach zu Hause sitzt und denkst, ja, was ist eigentlich hier los? Ne?
Ja.
Hinterfragst du wieder alles. Ich kann mir echt gut vorstellen.
Das stimmt. Vor allem Therapie hängt ja dann in dem Fall auf einer Stufe dann mit deiner Psyche, sage ich mal, machst ja viele Erkenntnisse und du sagst ja oder hast ein Video, da hast du die Bildüberschrift, da habe ich mich verstanden gefühlt, sinngemäß, du blickst auf die Zeit zurück quasi, wo du einst dachtest, so, ich kann nicht mehr. Ich glaube, das ist doch eigentlich einer der stärksten Momente, wo man merkt, okay, es geht anscheinend doch früher oder später bergauf, weil gefühlstechnisch oder wenn man einen fragen würde, würde man sagen, es müsste jeden Moment aufhören. Also, glaube ich, ich kann nicht mehr.
Ja.
Aber es hört nicht auf. Und dann, wenn du den Umschwung schaffst, wirst du dann verstehen, okay, anscheinend ist das eine Phase. Und früher oder später, egal wie scheiße es mir geht und egal wie lange diese Scheiße auch dauert, geht es anscheinend früher oder später wieder bergauf.
Genau.
War es bei dir auch so oder so ähnlich?
100%. Wenn ich jetzt quasi auf genau ein Jahr, beziehungsweise etwas weniger als ein Jahr zurückgucke, ich auch gedacht, es wird nicht mehr besser und heute ist soweit alles echt gut.
Du sagst ja auch, die meiste Negativität ist quasi nur im Kopf drin. Will ich mir gar nicht vorstellen oder gar nicht, also kann ich mir vorstellen, dass du einfach sehr, sehr viele Gedanken hattest, wo du einfach per se einfach wieder wusstest, es ist einfach nicht so, aber wenn es einmal quasi im Kopf drin ist, dann ist es halt sau schwer rauszubekommen. Ne? Also da kann ich auch nur wieder ein Lied von singen, als ich auch mal vielleicht eine schwierige Zeit durchgemacht habe. Habe ich halt immer so handhaben wollen, dass ich Spaziergänge gemacht habe. Mhm. Und bin dann halt spazieren gegangen und hatte dann diese negativen Gedanken wieder im Kopf. Irgendwann war ich so ratlos, dass ich die Metaspender, die auf dem Boden da gekennzeichnet wurden, irgendwelche Menschen, die anscheinend diesen Weg gebaut haben, mich einfach bei denen gedanklich bedankt habe, damit ich einfach von diesen negativen Gedanken wegkomme, weil ich es einfach alleine nicht geschafft habe.
Ja.
Selbst wenn man sich vornimmt, ich komme jetzt auf diesen Gedanken nicht mehr, keine zwei Sekunden später ist der Gedanke wieder da.
Wenn du versuchst an nichts zu denken, ne? Denkst du mal an irgendwas. Wenn du versuchst einzuschlafen oder so.
Ja.
Vor allem, das war bei dir bestimmt auch krass. Ne? Wenn du eingeschlafen bist, kam alles richtig, richtig hoch.
Ich habe das mit Podcasts kompensiert. Ich habe immer Podcasts zum Einschlafen gehört, dass ich einfach nicht diese Stille habe.
Ja.
Klar, man muss.
Ein guter Tipp auch an die Leute, ne?
Zum Teil ja, man muss sich aber leider halt auch mit den schlechten Gedanken befassen, weil das komplett in sich reinzufressen und sich immer abzulenken, führt nur dazu, dass das irgendwann viel schlimmer zurückkommt.
Aber würdest du nicht sagen, so in der Nacht sollte man das schon irgendwie ausblenden, weil sonst kriegst du ja kein Auge mehr,
klar,
oder?
Du nimmst
dir das ja
Fall.
Vor, aber es klappt ja nicht. Du redest dir ein, alles ist gut, ich gehe jetzt schlafen, aber glaub mir, da ist irgendwas in deinem Kopf, was dich dann davon abhält.
Klar, aber ich meine, wenn er sagt, der Podcast, der hat dich wirklich komplett davon befreit,
schon
dann
ziemlich,
kannst du ja schon davon schlafen, zumindest.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, vor allem zum Schlafen ist das schon gut, weil sonst bleibt man ja die ganze Nacht wach und dann geht es einem nur noch schlechter.
Ich würde sagen, Schlaf ist ja dann tödlich noch, wenn du dann noch Schlafmangel hast.
Ja.
Psyche ist ja jetzt ein Faktor, sage ich mal, oder die Gedanken, die du dann da hattest, gab es auch körperliche Reaktionen?
Appetitlosigkeit war bei mir immer das Hauptding. Ich konnte einfach nicht essen.
Ja.
Ich hatte da ewig lang einfach kein Hungergefühl.
Wie war das dann mit deiner Herzmuskelentzündung, die du hattest? Glaubst du, das war eher eine physische oder eine psychische Reaktion von deinem Körper? Aber wir hatten ja mal eben kurz darüber gesprochen. Du hast gesagt, eigentlich du warst nicht krank im Gym, du hast nicht viel Sport gemacht währenddessen, eigentlich war nichts, sondern die kam einfach.
Ja, also ich war ja schon krank, aber ich bin halt zu Hause gelegen und das, was ich hatte, ist halt dann aufs Herz gegangen. Ich glaube, das ist schon was Körperliches, weil zu allen drei Herzmuskelentzündungen hatte ich eigentlich eine gute Zeit.
Ah, okay.
Also da war krass. Eigentlich immer alles sehr gut.
Dann denkt man sich auch, dass das Leben einem dann auf einmal wieder so einen Strich durch die Rechnung macht.
Eine Probe.
Ja. Ja, und dann hat sich das wieder so in so ein Loch katapultiert.
Beim ersten Mal schon zum Teil, da war der Vorteil, das war recht am Anfang von meinem Social-Media-Weg.
Mhm.
Heißt, da hatte ich ganz viele positive, tolle Nachrichten und alles. Die zweite im letzten Jahr, da ging es los, dass ich langsam richtig gute Freunde gefunden habe.
Mhm.
Dadurch war das aushaltbar. Und die dritte, da war ich gerade in meiner letzten Beziehung und dadurch war das auch aushaltbar, sage ich mal. Also da wurde ich irgendwo dann doch immer ein bisschen aufgefangen.
Ja, krass, ey. Dann musst du dir überlegen, immer wenn es dir gut geht, dann kommt sowas, ne?
Mhm.
Ich muss sagen, ich habe vor so einer Herzmuskelentzündung so Angst. Also erstmal Respekt, dass du das so durchgestanden hast, weil da kann ja auch einiges passieren.
Mir nichts anderes übrig.
Ja. Aber,
du hast mich ja die Woche noch angerufen.
Ja, ich war diese Woche noch beim Arzt, weil ich Panik davor hatte. Mhm. Weil ich bin krank gewesen und dann dachte ich, ja, okay, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du noch so, keine Ahnung, maximal deine Nase läuft noch oder so. Und dann denkst du dir, okay, deswegen ist dieses Gym zu fahren, ist eigentlich Quatsch. Dann gehst du hin, machst entspannt und dann irgendwie dein Kopf spielt dann so Streiche. Auf einmal, du hast einen Muskelzucken oder so. Denkst sofort, du kriegst einen Herzinfarkt, bin ich zum Arzt gegangen. Hat das die gesagt, ist sehr gut, du hast gar nichts. Genauso. Deswegen, aber Angst davor, wirklich.
Das ist auch verständlich, das muss man vorsichtig sein, aber wenn man aufpasst, sollte es einem nicht so ergehen wie mir.
Ja, ich finde das krass, dass du das so dreimal bekommen hast. Also keine Ahnung, das ist ja eigentlich, wenn du einen gesunden Körper hast, was du ja offensichtlich hast, ne, als Sportler und was für einen Sport du alles machst, dass du das trotzdem dann dreimal bekommst oder dass du es überhaupt bekommst, ja schon.
Deshalb haben wir uns ja die Frage gestellt, hat das dann irgendwas doch wieder mit der Psyche zu tun, aber
es kam immer in einer guten Zeit.
So auch vielleicht gar nicht möglich. Und trauriger macht es dann auch noch, dass Sport für dich so ein Anker im Leben war und quasi irgendwo auch deine Medizin geworden ist und deine Medizin dann nach drei Herzmuskelentzündungen zu deinem Albtraum wurde gefühlt. Ist dann auch wieder schwer, halt damit wieder umzugehen. Als würde alles andere, was wir bis jetzt schon besprochen haben, nicht ausreichen, kommt dann auch noch der Punkt. Und da hat es ja, glaube ich, war das die Phase schon mit Bodybuilding und dann musstest du halt irgendwann aufhören oder hast dann halt aufgehört, weil es dann irgendwann zu viel wurde. Das ist, glaube ich, dann der Zeitraum gewesen, oder?
Du meinst jetzt durch die Herzmuskeln?
Genau.
Ja. Ja, da war ich schon eine Weile im Training.
Wie lange musstest du da pausieren?
Bei der ersten waren es 3 Monate. Bei der zweiten waren es nur 2 Monate. Ich bin dann immer zum Kardiologen und habe mir da halt grünes Licht geben lassen. Und bei der dritten waren es dann fast 4 Monate.
Also immer mehr.
Das ist mein Albtraum, ne? Das ist wahrscheinlich auch dein Albtraum, ne?
Komplett, aber durch die Zeit habe ich halt eben gelernt, dass Sport nicht alles ist.
Ja, was war damals deine Motivation, mit Sport anzufangen? War das so dieses klassische, ich möchte besser aussehen oder war das irgendwas mit der Psyche?
Ich glaube so ein bisschen alles.
Mhm.
So, ich war halt komplett dünn davor, was halt eben auch so ein Angriffsziel fürs Mobbing damals war.
Mhm.
Deswegen wollte ich das ändern. Ich habe meinen Vater als Vorbild gehabt, der schon immer trainiert hat. Dann war das einfach so eine Mischung aus allem.
Ja, so dieses besser aussehen wurde dann irgendwann einfach so ein schöner Nebeneffekt, ne, weil es einfach so immer die Psyche.
Ja.
Also so ist das bei mir gewesen. Ja. Du hast dann irgendwann mal angefangen, ne, fängst an irgendwie, keine Ahnung, weil du zu dünn bist, zu dick, was weiß ich. Und irgendwann gehst du einfach hin, weil es dir einfach so viel Spaß macht, weil es so in deiner Routine drin ist.
Genau,
ne?
Ja. Und man kann natürlich auch schlechte Gedanken rauslassen.
Ja, also das ist krass. Also das kann man jedem nur ans Herz legen, ne? Wenn es dir schlecht geht. Das Erste, was ich mache, ich fahre ins Gym.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das der beste Weg ist, ne? Weil man dadurch verdrängt man es ja auch wieder ein bisschen.
Bisschen, ja, aber zumindest, wenn man sich dann so vor einem schweren Satz denkt, okay, jetzt lasse ich die das alles, was mir durch den Kopf geht, dadurch raus, dann ist es zumindest ein bisschen Verarbeitung, ja, nicht komplett verdrängen.
Ja, weil im Gym, du bist ja auch alleine mit deinen Gedanken, finde ich. Also da denkst du auch darüber nach. Ist ja nicht so, als wenn du da bist und auf einmal hast du super Laune. So, du bist ja da, beschäftigst dich damit, also so mache ich das. Ich habe einen Kopfhörer drinne, höre dann noch die dementsprechende Musik nach meiner Laune und dann wird geballert, ne?
Richtig gut. Also wenn das so eine Art und Weise einer Therapie ist, die man für sich selber gefunden hat, so, warum dann nicht?
Für meine Seite kann ich das auf jeden Fall immer so machen.
Wann kam da der Moment, wo du vielleicht gemerkt hast, dass du da die Kontrolle verloren hast, weil du ja darüber redest, dass Sport eine Sportsucht wurde? Falls man das überhaupt so konkretisieren kann.
Ja, also ich weiß nicht, ob es schon eine Sportsucht war, aber es war schon bei der ersten Herzmuskelentzündung extrem schwer, so eine Weile darauf verzichten zu müssen. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, es fällt mir schwer, ohne das klarzukommen. Und dann habe ich mir halt auch meine Gedanken so gemacht.
Ja, ich check das zu 100%, ne? Ja, das ist krass, wirklich. Also ich würde da eins zu eins genauso reagieren. Das ist, ich weiß auch nicht, ob das eine Sucht ist. Das ist halt einfach so, wenn man diesen Lifestyle hat, glaube ich. So klar, man ist da süchtig nach. Wenn ich jetzt eine Woche pausieren müsste, wird mir das schon schwerfallen. Ne? Außer ich bin jetzt im Urlaub oder so. Aber durch eine Herzmuskelentzündung, 3 Monate Pause, hauen wir ab
das denn
mit sowas.
Für euch beide, wenn ihr jetzt von heute auf morgen mit Sport aufhören müsstet?
Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, da würde ich sagen, da könnte ich zum Beispiel auch sagen, da würde ich in ein Loch fallen auf jeden Fall.
Ja. 100%. Also komplett aufhören müssen wäre
so
der Albtraum.
Ja. So gar kein Sport mehr, nicht mal, geht ja von mir aus nicht mal um Kraftsport an sich, ne? Also Sport ist halt schon, das hat mich ja auch so zu dem gemacht, was ich heute bin, so vom Kopf und was weiß ich.
Ja.
Deswegen, das wäre hart.
Ja, es hat mir auch so viel Selbstbewusstsein gegeben. Genau. Das ist auch so ein nächster Punkt.
Ja, weil ich war auch so ein bisschen ähnlich, also vom Typ her wie du, immer so ein bisschen ruhiger und zurückhaltender. Und dann irgendwann kam ja dieser Sport ins Leben so. Und auf einmal, du warst auf einmal so ein bisschen abgewichster im Kopf und sowas.
Na, deswegen hatten wir auch den Gedanken, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, dass das mit dem zunächst schöner Aussehen oder besser Aussehen eher so eine Schutzbehauptung war und man vielleicht eher selbstbewusster werden wollte, um dann halt negative Dinge da entgegenzuwirken und das mal jetzt so kurz runterzubrechen. Aber irgendwo hast du ja dann auch deinen Wendepunkt quasi geschafft. Was würdest du sagen, hat dich heute zu dem gemacht, was du bist? Sind das die Therapiestunden, Sport, Fitness oder vielleicht auch Daniel selbst, seine Selbstreflexion?
Ich glaube, da gibt es gar nicht so einen konkreten Punkt. Das ist einfach der ganze Weg, so dass ich mit dem Sport angefangen habe, war der erste Punkt. Dann, dass ich mir so gedacht habe, ich fange mit Social Media an. Was ja bei mir auch der Grund, warum ich angefangen habe, war nur die soziale Phobie.
Ja.
Ich war nervös vor der Kamera und habe mir gedacht, okay, so kann ich mich ein bisschen mit der Angst konfrontieren und
also mutig
dran arbeiten. Ich glaube so, da ist ins Gym gehen und dann vor allem auch das mit Social Media anfangen waren so die zwei Hauptdinger, die mir extrem geholfen haben und mich halt auf diesen Weg gebracht haben.
Ja. Gibt es denn heute noch aktuell, also was hat von dem allen noch Bestand und in welcher Form? Also wir haben jetzt mehrere Dinge ja angesprochen, ne? Mobbing, emotionale Abhängigkeit, soziale Phobie, dann die psychische Ansicht und vielleicht noch
emotionale Abhängigkeit haben wir auch noch dabei.
Genau, das hatten wir auch noch. Eine Herzmuskelentzündung. Was hat von dem allen noch so quasi Bestand? Oder was wird heute noch laut, wenn du beispielsweise allein im Zimmer bist?
Also, ich weiß, dass irgendwo diese soziale Abhängigkeit nicht ganz weg ist. Ich kann das halt erst sehen, wenn ich mal wieder in einer Beziehung sein werde, wie es mir jetzt geht. Weil es ist schön, das in der Theorie so zu bearbeiten, aber ich weiß ja nicht, wie es dann in der nächsten Beziehung wird. Ich weiß auch, dass die Depressionen auf jeden Fall noch da sind. Das ist halt nun mal eine rezidivierende, heißt wiederkommt. Und wenn ich wieder irgendeinen Schicksalsschlag erlebe, dann kann es auch sehr gut passieren, dass ich dadurch wieder in eine Art Loch geschmissen werde. Die soziale Phobie ist sehr leise geworden. Klar, ich merke so in großen offiziellen Sachen bin ich vorher schon noch ein bisschen aufgeregt.
Mhm.
Ich hatte dieses Jahr den Dreh mit TAF, da war ich schon extrem aufgeregt. Klar, ich glaube, das ist da auch erstmal normal, dass man aufgeregt ist, aber ich denke, bei mir war es dadurch noch ein bisschen stärker. Die Herzmuskelentzündung die haben eigentlich keinen Platz in meinem Kopf, weil ob ich mir da jetzt Gedanken drüber mache oder nicht, wenn es wiederkommt, ja. kommt es wieder, kann ich nichts dran ändern.
Hast du eigentlich durch diese emotionale Abhängigkeit jetzt auch so eine gewisse Angst davor, überhaupt wen Neues kennenzulernen?
Auf jeden Fall.
Das glaube ich.
Weil ich nicht weiß, wie es dann wird,
ja.
weil es beim letzten Mal halt eben doch noch sehr stark war.
Hast du dadurch schon mal gedacht, okay, jetzt bleibe ich daher mein Leben lang Single?
Ungern.
Ja.
Also
das ist halt immer so die Sache, ne? Weil
bin schon
halt
jemand,
immer wieder
der
passieren, ne? Und dann fällst du wieder in dieses Loch rein.
Ja, das ist halt eher die größere Angst, dass ich wieder verlassen werde und dann wieder in so ein Loch geschmissen werde dadurch, aber ich würde auch ungern mein restliches Leben alleine bleiben.
Ich glaube, vor allem so Menschen wie du oder wie wir alle hier lieben ja auch eigentlich, egal wie unsicher wir sind, das Leben mit Mitmenschen, ne?
Genau.
Das wird ja bei deiner Familie dann auch nicht anders sein, ne? Also liebst ja dann, wenn alle beisammen sind und so alle gute Laune haben. Deshalb ist halt das Ganze so für ihn halt umso schwieriger bei einer Beziehung, weil man nicht weiß, wie die andere Person dann wieder gestrickt ist und welche Erfahrungen man dann dadurch insgesamt macht. Umso mutiger halt, dass er aber trotzdem Social Media macht und Menschen
Da
einen Mehrwert bietet, ne?
Ja,
kannst du, glaube ich, sehr viel dazu sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch, wenn man so überlegt, das ist ja umso stärker, dass du das überhaupt angefangen hast, erstmal mit Social Media. Weil wenn man sich so überlegt, ist das ja schon so ein bisschen paradox. Du hast soziale Phobie, hast Depression und so weiter, aber kommst dann quasi in diese Bubble rein, wo du ja von allen Leuten bewertet wirst, wo du auf einmal neue Leute kennenlernen musst und so weiter.
Ja.
Wie lässt sich das denn bei dir vereinbaren? So? Wie hast du das gemacht?
Bei mir war das eben genau dieser Gedanke dahinter, dass ich mich dieser Challenge stelle, um daraus zu wachsen, und ich hatte einfach keine Lust, dass es so weitergeht, wie es davor war, dass ich vor allem Angst habe. Deswegen habe ich mir halt gedacht, ich stelle mich dieser Angst und mache das so, weil ich mach das jetzt auch ganz gerne. Ich bin dann auch irgendwann alleine zum ersten Mal in den Urlaub gefahren und solche Sachen, einfach um daraus zu wachsen und ja, ein besseres Leben zu leben, ohne dauerhaft irgendwelche irrationalen Gedanken und Gedanken und Ängste zu haben.
Aber du würdest auch sagen, dass das hilft, so die Sachen dann einfach mal alleine zu unternehmen, diesen Angst zu stellen, ne?
Absolut.
Weil diese Social-Media-Geschichte, das ist ja, wie gesagt, das ist ja wirklich, also ich glaube, was das angeht, der größte Schritt, den man da machen kann.
Für mich war es halt irgendwie einfacher, weil ich so dadurch so eine gewisse Distanz hatte.
Ach so, als die Leute jetzt face-to-face zu sehen.
Genau, weil
ne?
ich in der Situation, in der ich das jetzt aufnehme, niemanden vor mir habe, außer die Kamera.
Ja, keine Ahnung, weil das ist ja schon für Leute, die so diese ganzen Ängste nicht haben, schwer, so mit Social Media anzufangen. Da brauchst du ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ne?
Ich glaube, wenn ich heute mit Social Media anfangen würde, würde ich ja gucken, wo liegen meine Stärken, und würde die dann als Mehrwert verkaufen. Daniel hat die untypische Variante gewählt und hat seine Schwächen als Stärke verkauft.
Ja, was aber eigentlich auch ein ganz cooler Weg ist, ne?
Ja, vor allem sehr respektabel. Mhm. Ich glaube, du machst Content oder hast einfach damit angefangen, Dinge als Mehrwert zu liefern, die, wo du dir vielleicht selber im Weg standest. Du sprichst ja beispielsweise, jetzt um ein Beispiel zu nennen, sehr oft darüber, offen über Gefühle reden. Das wird ja dann auch ein Punkt sein, der lange bei dir nicht geklappt hat, haben wir heute verstanden. Und damit willst du dann quasi an die Öffentlichkeit treten und sagen, ey Leute, macht's anders quasi.
Genau.
Und das ist dann halt auch schon sehr, sehr respektabel. Als ich mir deine Videos angeschaut habe, habe ich aber dann auch eine Veränderung gesehen, eine positive. Anhand dessen bemessen, also von deinen YouTube-Shorts, so habe ich ab 2025 gesehen, dass du insgesamt glücklicher wurdest. Also wenn ich die Videos vergleiche, 2023 beispielsweise mit den Videos heute, früher habe ich gefühlt die Tränen in deinen Augen gesehen. Heute sieht man deine Augen funkeln, und meine These ist da einfach, weil du ja sagst, es hat aber nicht komplett aufgehört. Der Umstand bei Daniel ist eigentlich gleich geblieben, aber der Umgang ist ein anderer. Würdest du die These so unterschreiben?
Kann man schon so sagen, ja.
Okay.
Ich finde auch, die Art von dir hat sich einfach so ein bisschen geändert, ne? So Anfang warst du noch so richtig krass zurückhaltend. Das, das war ja auch das, was sich teilweise so sympathisch gemacht hat auch, ne? Aber es ist ja dennoch dann auch nochmal ein krasser Weg, dass du dieses Zurückhaltende dann auch so ein bisschen überstanden hast, ne? Ja. Du kennst ja mein Format, was ich immer mache, mit den Kommentaren.
Ja.
Habe ich auch mal auf ein Video von dir reagiert. Da einfach nur mal so die Frage, gibt es da Kommentare unter deinen Videos, wo du sagst, okay, die treffen mich oder die verletzen mich besonders? Oder stehst du da komplett drüber?
Jetzt ist mir das alles vollkommen egal.
Ja, glaube ich dir.
So, man muss sich ja bloß einfach mal selber fragen, würde man jemals irgendwie so einen Kommentar unter irgendeinem Video schreiben, wenn man sich dann denkt, auf gar keinen Fall, dafür habe ich gar nicht die Zeit und ich komme gar nicht auf solche Gedanken, dann weiß man ja, was für Menschen das kommentieren und dann
das auch.
Kann einem das wirklich egal sein.
Wie war das anfangs von Social Media? Hat sich das da mehr getroffen? Wahrscheinlich schon, oder?
Also unter meinen ersten Videos, wo ich noch so sehr nervös war, waren natürlich auch, die haben Millionen Aufrufe gemacht, da waren natürlich auch so ein paar Kommentare dabei, so Sachen wie, der heult fast und sowas, da hat es natürlich schon in mir erstmal gearbeitet, weil mir hat ja jegliches Selbstbewusstsein gefehlt, aber da hatte ich halt einfach den Vorteil, dass extrem viel mehr positive Kommentare da waren, die das dann überwiegt haben.
Ja, ich glaube auch. Bei dir ist immer so, dieser einzige Hate, der da irgendwie kommt, ist, dass du da offen mit umgehst, dass du weinst oder so, ja, ne?
Das ist ja quasi seine Stärke.
Genau.
Deswegen trifft ihn das heute nicht mehr.
Genau,
ich glaube, anfänglich wäre das dann ein bisschen schwieriger, weil wenn die Psyche halt nicht stark ist, dann suchst du ja genau nach den Kommentaren quasi, wo du selber deine Schwächen siehst.
Ja, wo du halt selber dran glaubst. Ja. Ne? Was würdest du denn so den Leuten raten? Hast du jetzt schon ein bisschen gemacht, aber was würdest du den Leuten raten, wie die so mit Hate umgehen sollen? Vor allem in solchen Situationen, Kommentaren oder was weiß ich. Es gibt ja immer so ein paar Experten, die wollen da ein bisschen runtermachen. Ja.
Ignorieren ist das Beste, was man machen kann, weil ich mache mir manchmal den Spaß und diskutiere dann, aber...
Das mache ich auch immer. Das rät ja aber jeder ab, mach nicht.
Und ja, so, sollte man nicht machen, wenn man sich so ein bisschen, wenn man sich die ein bisschen zu Herzen nimmt. Aber dadurch, dass ich das manchmal aus Spaß mache, sehe ich die, du kannst schreiben, was du willst, du kannst die sinnvollsten Sachen sagen, das kommt niemals an. Ist deswegen so. Ignorieren, löschen. Löschen ist auch das Beste, das ist dein Social-Media-Account, in der irgendeiner unnötiges Zeug drunter schreibt, weg damit.
Ist so. Da kann
aus den Augen, aus den Sinn und fertig.
Ja, vor allem dieses Diskutieren mit denen, das endet dann auch meistens in so Beleidigungen. Ne? Also die fangen dann irgendwann an, wenn denen die Argumente ausgehen, die sie sowieso nicht hatten, dann fangen die auch mal an, ja du so und so.
Ja.
Ne? Der Klassiker.
Das ist immer das Gleiche.
Dann könntest du heute mal übernehmen, die Abschlussfrage.
Ja genau, also wir sind ja hier bei Aus einem Holz. Und jetzt haben wir die Frage, also wir sind erstmal, die Frage ist ein bisschen lustig, weil...
musst du auch immer so erklären.
Ich muss jedes Mal die Frage erklären.
Du sollst den Menschen vertrauen, die hier sitzen und einfach mal die Frage
stellen. Okay, ich stelle dir jetzt die Frage. Aus was für einem Holz bist du geschnitzt?
Ich glaube...
Du hast ihn aber auch so überrumpelt.
Ja, wirklich überrumpelt.
Ich glaube aus einem bisschen weicherem Holz, weil ich ja doch durch das Gefühle zeigen und so weiter ein softerer Mensch bin.
Mhm.
Würde ich sagen, aber mit einem, doch jetzt langsam einem harten Kern, der einfach standhaft gegenüber äußeren Einflüssen ist.
Hättest du dir eine bessere Antwort vorstellen können?
Nee, wirklich nicht.
Und egal,
hättest
ob
du mir die Frage gestellt, ich hätte keine Ahnung gehabt.
Ja, wirklich. Aber dann antworte ich für dich, stabil, ne, in dem Fall, stabiles Holz. Egal, welche Art von Holz, am Ende des Tages wollen wir ja nur vermitteln, dass wir alle aus einem Holz geschnitzt sind. Daniel, ich danke dir auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
Absolut, ja.
Ja, cool.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mich wirklich gefreut, dich kennenzulernen vor allem. Deswegen, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Du kannst auf jeden Fall, auch wenn es dir wahrscheinlich nicht so viel bringt, noch irgendwas erwähnen von dir. Irgendwie Insta oder was weiß ich.
Insta ist Daniel mit 3 A. Dann findet man mich.
So, stark.
Dankeschön.
Danke.